Jawohl. So, es ist schön, dass wir ein bisschen Zeit verbringen können heute Abend zu diesem Thema, wofür leben und wofür sterben, was macht Sinn im Leben. Wenn ihr heute Abend neu dabei seid, ich heiße Bobby und mein Vater ist Kanadier, meine Mutter kommt aus den USA. Sie haben 25 Jahre in München gearbeitet, also bin ich dort geboren in Starnberg und aufgewachsen. Dann sind wir später in die USA zurück, habe dort meine Uni fertig gemacht und habe dann 10 Jahre hier in Österreich gelebt und lebe seit 10 Jahren wieder in USA als Pastor dort. Wir haben an dem ersten Abend, am Dienstag, darüber gesprochen, einfach die Frage, wozu Religion überhaupt? Und wir haben dort ein bisschen uns das angeschaut und der Gedanke war, nehmen wir mal Religion weg und denken ein bisschen über eine persönliche Beziehung mit Gott. Denken wir darüber nach. Und ich habe euch aufgefordert, ein ganz einfaches Gebet, wo man sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige mir die Wahrheit. Und dann habe ich erzählt, wie das bei mir auf der Uni anfing, dass irgendwas war bei mir im Herzen und ich wurde suchen und habe angefangen, Gott, ich möchte dich kennen. Wenn es dich gibt, möchte ich mehr wissen. Und das war ein Teil meiner Geschichte. Dann haben wir am Mittwochabend uns diese Frage gestellt, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und der Bibelspruch Hebräer Kapitel 11 war interessant. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen, dass er uns belohnen möchte. Wir müssen uns keine Angst machen, wenn, wie es aussehen würde, wirklich im Alltag eine Beziehung mit Gott zu haben, sondern er ist da und bereit, uns zu belohnen. Und er möchte diese Beziehung mit uns haben und darauf eingehen. Wir haben ein bisschen über Jesus gesprochen. Für mich, als ich so verschiedene Möglichkeiten angeschaut habe, macht eine Verbindung mit Jesus für mich am meisten Sinn. Aus dem Grund, weil die erfüllte Prophetie im Alten Testament spricht mehr als 200 Aussagen über das Kommen von einem Messias. Detailliert, er wird in Bethlehem geboren, er wird reitend auf einem Esel nach Jerusalem kommen, er wird für 30 Silberstücke verraten. 27 Prophetierungen sind in Erfüllung gegangen am Tag, als er gekreuzigt wurde. Jesaja Kapitel 53, das wurde 600 vor Christus geschrieben, bevor es überhaupt Kreuzigungen gab. Und dort wird diese Kreuzigung beschrieben. Jesus selber hat seinen Tod vorausgesagt. Der Grund, warum man ihn gekreuzigt hat, ist, weil er sagte, dass er Gott ist. Er hat Wunder getan. Und die hohen Priester waren so verärgert, wenn er sagen würde, nein, stopp, das war nur ein Witz. Aber er hat gesagt, nein, er ist es. Und so haben sie ihn gekreuzigt. Er ist 3 Tage später auferstanden aus dem Tod und es ist unglaublich zu sehen, die Geschichte. Man kann heute an das Grab von Mohammed oder Konfuzius oder Buddha. Jesus ist auferstanden und diese Jünger hatten so viel Angst nach seinem Tod, sie waren versteckt in einem kleinen Raum, aber 3 Tage später wurden sie von Angsthasen zu Löwen. Und sie sind in diese ganze Welt gegangen und haben diese Message verkündigt, weil es eine Änderung gegeben hat in ihrem Leben. Sie haben ihn erlebt, er ist auferstanden. Und so habe ich als Jugendlicher mehr darüber gelesen und mir kam dann mehr und mehr der Eindruck, ich möchte verstehen, wer Gott wirklich ist. Er hat sich geoffenbart, indem dass er für mich gestorben ist. Für mich war es so, dass ich dann gesagt habe, Gott, ich verstehe, warum du am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass es dein Blut ist, das mir vergeben hat. Und so war es für mich ein Prozess, dass ich dann gesagt habe, ich möchte in einer Beziehung mit dir leben. Und es handelt sich für mich nicht um eine Religion. Für mich ist Religion immer etwas, du musst als Mensch besser werden. In dieser Geschichte heißt es, Gott ist so vollkommen und heilig, ich kann nicht in seine Gegenwart. Und deswegen hat er einen Weg frei gemacht, dass ich mit ihm sprechen darf. Und so fing ich an, dann als junger Mann immer wieder mit Gott im Gebet zu sprechen, selber Gottes Worte zu lesen und nicht auf andere zu hören. Und dann hat Gott angefangen, durch sein Wort, durch die Bibel zu mir zu sprechen. Und es ist schön zu sehen, dass man diese Beziehung im Alltag pflegen kann. Gestern haben wir über Leid gesprochen und wie kann ich, ich habe euch Mut gemacht, am Mittwoch dieses Gebet auch zu sprechen. Jesus, errette mich und diesen nächsten Schritt zu machen. Dann haben wir über Leid gesprochen und wir haben ein bisschen darüber geredet, dass es oft mit einer Beziehung mit Gott zu tun hat, dass man durch Leid auch Gott erkennen kann, durch diese Phasen. Und vielleicht hat Gott andere Perspektiven, die wir noch nicht sehen. Und es war interessant, gestern Abend ein bisschen über Leid nachzudenken. Aber zum Thema heute Abend, wofür leben und wofür sterben? Also was ist wirklich der Sinn des Lebens? Und da ist meine Frage für dich heute Abend, was willst du eigentlich oder wonach sehnst du dich? Es hat sich für mich geändert, als junger Mensch hat man große Träume. Man wird meinem Alter, also circa 65 Jahre alt, und dann, nein, das ist nur ein Witz, ich bin so im Mittelalter, aber man wird älter und dann denkt man schon nach, also habe ich ein gutes Leben geführt und was ist wirklich der Sinn hier, was passiert nach dem Tod? Und wenn man sich das früher diese Frage stellen kann, dann kann das wirklich eine Wegweisung sein für dich, um zu verstehen, was der Sinn des Lebens ist. Ich bin eigentlich so eher als Abenteurer aufgewachsen als Kind und war immer bedacht darauf, auf verschiedene Abenteuer zu erleben. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig übersetzt ist, aber meine Mutter sagte mir, "You are an accident looking for a place to happen." Also Bobby, du bist wie ein Unfall, der täglich eine Stelle sucht oder so. Also, und ich habe mich öfter verletzt als Kind und mein Bruder und ich haben einander immer wieder angespornt. Wir sind ja in Bayern aufgewachsen und haben hier Baumhäuser gebaut, 20 Meter oben irgendwo als 6-, 7-, 8-Jährige und waren öfter mit den Fahrrädern unterwegs. Wir hatten mal so ein kleines Fahrrad. Und wir sind in unserem Dorf oben auf dem Hügel angefangen. Da war so eine kleine Straße hinunter. Und mein Bruder sagte mir, setz dich auf meine Schultern und wir fahren runter. Und ich dachte, das ist super, ich kann fliegen. Und ich setze mich auf seine Schulter und wir fahren so diesen Kiesweg hinunter. Und in der letzten Kurve, der Reifen ist so seitlich raus und Bobby fliegt. Ja. Und dann bin ich so gelandet und wir haben uns beide die Knie und die Arme aufgerissen und dann sind wir heimlich so ins Haus gegangen und haben am Bad zugesperrt und dann eingeschaltet und unsere Arme so abgewaschen, die Beine. Und meine Mutter stand draußen und sagte, "Boys, what are you doing?" "Oh, nothing, we're fine." Und als ich dann ein bisschen älter war, wir lebten schon in USA, da war ich fürs Programm zuständig, für größere Gruppen, die kamen auf so ein Konferenzzentrum. Und jede Woche musste ich diese Gruppe zum Weißwasser-Rafting bringen. Und dann der Führer war dort fürs Weißwasser und ich musste dann warten, bis die Gruppe ihre Tour gemacht hat. Und ich stand eines Tages dort on the Hudson River, also das ist ziemlich weit nördlich von New York City, wo es noch sehr stark fließt, dieser Fluss. Und da waren eigentlich einige Jugendliche und sie gingen über eine Brücke und sie sind dann von der Brücke ins Wasser gesprungen. Und ich dachte mir, mir ist langweilig, ich muss eh warten. Wenn die das können, dann kann ich das auch. Und die haben mit einem Maßband, das war 27 Meter, also 89 Fuß haben sie gemessen. Und zwei Leute stellen sich auf ein Railing und dann dachte ich, okay, ich kann das auch und stell mich rauf. Und wir alle drei sind auf einmal gesprungen und ich bin gesprungen und dann habe ich gedacht, du, das war blöd von dir. Und ich so in der Luft, auf einmal mein Herz so, mein Herz ist richtig so fest und auf einmal, boom, ins Wasser. Und meine Adidas Patschen oder Schuhe, ich kam raus aus dem Wasser und die lagen so mit der obere Teil war weggerissen und ich schaue aufs Ufer und sie rauchen alle Drogen dort. Ich hab das nüchtern gemacht. Abenteuer, ja. Und ich habe euch dann erzählt vom, also ich habe dann meine Frau Jen geheiratet. Sie ist Krankenschwester. Fehler. Jetzt darf ich nicht mehr ganz so viel. Aber ich sehne mich immer wieder nach mehr und diese Abenteuer. Ich habe euch gestern von Chris und mir erzählt. Wir sind auf diesem Whitewater Rafting. Chris und ich waren mal auf einer Jugendfreizeit in Polen. Wir waren als Musikteam da, das während meiner Uni-Zeit. Und wir haben gedacht, wir sind nur eine Dreiviertelstunde von der russischen Grenze. Wir fahren einfach mal dorthin und fotografieren den Zaun in die Sowjetunion. Ja. Und wir sind hingefahren und dann sind wir so auf die Seite und auf der Karte haben dann schon einen kleinen Weg gesehen, wo es in einer Wiese gab es so eine Hütte. Wir haben gedacht, dort ist die Grenze. Wir sind dann seitlich raufgefahren auf einer kleinen Straße und sind zu Fuß im Wald gegangen auf einem Weg. Und wir gehen und spazieren und gehen und gehen. Und nach einiger Zeit habe ich von der Karte her gemerkt, die Grenze ist beim Bergaufgehen. Wir gehen schon bergab. Und dann habe ich so Autos gehört und da habe ich gedacht, gibt es keinen Zaun hier? Und dann haben wir voll Angst gehabt und sind in die andere Richtung gelaufen. Chris wollte schon in den Wald und sich verstecken. Und ich habe gedacht, vielleicht sind da Minen, bleib auf der Straße. Wir sind dann schnell in den Bus und sind weggefahren. Und die haben uns in Polen später gesagt, es gibt keinen Zaun, das ist die grüne Grenze. Man soll sich da nicht aufhalten. Okay. Und man lernt so dazu. Aber es sind so Abenteuer, an die man sich erinnert. Und wenn man älter wird, ist es schön, immer wieder sich daran zu erinnern oder ab und zu ein Abenteuer. Aber man sehnt sich irgendwo schon nach mehr. Man plant sich einen Urlaub oder man hat irgendwelche Träume. Das möchte ich erreichen. In Prediger Kapitel 3 steht es, Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben. Es steckt in uns allen irgendwie die Ewigkeit im Herzen. Gott hat uns im Innern eine Sehnsucht gegeben nach irgendwas mehr. Es muss mehr geben, als was ich hier sehe. Und irgendwie wissen wir, im Inneren, weil Gott uns eine Ahnung von diesem riesigen Ausmaß der Zeiträume gibt, wir wissen irgendwie, es gibt mehr. Wenn wir nachdenken über manche Arbeiten, zum Beispiel wenn du am Bau arbeitest, handelt es sich wirklich darum, die Grube zu graben, damit du Geld verdienen kannst, damit du Nahrung einkaufen kannst? Damit du die Kraft schöpfen kannst, um die Grube zu graben, damit du Geld verdienen kannst, um Nahrung einzukaufen, um Kraft zu schöpfen, um die Grube zu gruben. Ist das wirklich der Sinn des Lebens oder ist mehr drin? Warum bin ich überhaupt hier? Und ich möchte heute ein bisschen auf Salomo anweisen. Salomo war ein König in Israel und er hat viel über Philosophie geschrieben. Es sind die ältesten Schriften, die wir haben über Philosophie. Über 3000 Jahre her hat er dieses niedergeschrieben. Und es ist fantastisch, dass Salomo damals auch schon in der Philosophie eine Ahnung hatte von einem Schöpfer, von einem Gott. Und so schreibt er über dieses Ereignis. Gott hat ihm in einem Traum, ist ihm begegnet und sagte, ich gebe dir als König einen Wunsch. Und wir lesen in 2. Chronik, Kapitel 1, er sagt, gib mir Weisheit. Er war 12 Jahre alt. Er hat 40 Jahre regiert in Israel als König. Und er sagte damals, gib mir Weisheit und Verständnis, damit ich dieses Volk richtig führen kann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Da sagte Gott zu Salomo, ich freue mich, dass du dir nicht großen Besitz, Geld oder Ansehen gewünscht hast. Du sollst bekommen, worum du mich gebeten hast, Weisheit und Verständnis. Aber ich will dir auch so viel Besitz, Geld und Ansehen geben, wie es kein König vor dir hatte, auch keiner nach dir haben wird. Salomo beschreibt, in diesen nächsten Abschnitten das Leben unter der Sonne. Also 40 Jahre war er König und die Bibel berichtet einiges über seinen Erfolg. In 1. König, Kapitel 5, steht, er war weiser als alle anderen Menschen. Man kannte seinen Namen bei allen Nachbarvölkern, so berühmt war er. Das ist auch historisch zu lesen. Er verfasste 3000 Sprichwörter und 1500 Lieder hat er gedichtet. Wow! Er konnte alle Arten von Pflanzen genau beschreiben, von den hohen Zedern im Libanon bis zu den unscheinbaren Isop-Pflanzen, die in Maurissen wachsen. Auch die Tierwelt war ihm nicht fremd. Er konnte über Säugetiere, Vögel, Kriechtiere und Fische sprechen. Aus allen Völkern kamen Menschen, um Salomo zuzuhören, und alle Könige der Erde schickten ihre Gesandten zu ihm. Erstaunlich. Gott gab ihm Weisheit. Und dann sagt er, ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Und so ist er ein Experiment eingegangen. Er hat etwas ausprobiert. Er sagte, ich möchte vom Sinn des Lebens her diese Richtung einnehmen. Ich möchte das Leben genießen und glücklich sein. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir keine einzige Freude. Interessant, wie er das jetzt beschreibt. Ich wollte am vollen Leben teilhaben, wie die Menschen, die sich nicht um Weisheit und Einsicht kümmern, aber der Verstand sollte die Führung behalten. Also ich will vom Verstand her die Führung halten, aber ich will alles ausprobieren. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand von mir in Jerusalem. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber, Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mit Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Unglaublich. Wahrscheinlich das größte Experiment aller Zeiten. Dieser Mann, Salomo, hat mehr ausprobiert als wahrscheinlich irgendein anderer. Das waren die goldenen Jahre in Israel in der Zeit. Und er hat unendlich Reichtum und Weisheit gehabt. Aber dann schreibt er, doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis. Alles ist vergeblich und jagt nach Wind. Wie kann man den Wind einfangen? Immer wieder probiert er es einzufangen. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Er schreibt sogar in Kapitel 4, Vers 2, den Toten geht es besser. Es wird alles vergehen und du musst sterben. Dein Name wird keiner mehr gedenken. Die Konsequenzen für seinen Lebensstil waren sogar fatal. Unterschwellig fing alles an, im Königreich zu zerbröckeln und zerfallen. Und Israel wurde nach seinem Tod in zwei Länder getrennt und war nie wieder so erfolgreich. Salomo lebte seine letzten Jahre ziemlich miserabel und alles wird anderen Menschen zum Schluss überlassen. Und man merkt, durch alles, was er hat und probiert hat, er hat trotzdem nicht die Kontrolle und ist trotzdem beschränkt. Wir fahren ab und zu mal als Familie auf Urlaub. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Man kann einen tollen Urlaub planen, aber es ist keine Garantie dafür, dass es eine schöne Zeit wird, gell? Es kann sein, es kann auch nicht sein. Wir wissen nicht genau und haben nicht die Kontrolle über Situationen. oder im Beruf. Ich klettere die Leiter des Erfolgs hinauf, nach oben, und merke dann, dass die Leiter sich auf die falsche Wand stützt. Jetzt bin ich im Erfolg und habe immer noch nicht komplett diese Erfüllung. Und Menschen suchen es dann auf verschiedene Art und Weise. Das Einkommen gibt mir leider keine Garantien dieser inneren Freude und Erfüllung. Er gibt auch andere Beispiele, Kapitel 9. Noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum und Können. Und Können findet nicht immer Beifall. Denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt. Wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, über denen die Falle zuschlägt, so gehen die Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sich, wenn sie am wenigsten daran denken. Interessant. Wir haben nicht die Kontrolle. Wir suchen, wir greifen nach Erfüllung. Was ist der Sinn des Lebens? Und er verwendet diese kleine Phrase: unter der Sonne, unter der Sonne, unter der Sonne. Ich war einmal im Flieger von New York nach Wien, und nachts fliegt man meistens nach Europa, und mitten über der Atlantik kam das Zeichen: ihr sollt euch anschnallen. Und in der nächsten Stunde sind wir durch so einen Sturm geflogen. Es war wie zwei große Jetstreams oder Wetter, wie sagt man das, sind zusammengekommen. Und der Pilot hat vorne nichts gesagt, aber im Flugzeug selber habe ich gedacht, wir werden alle sterben. Menschen haben geweint, geschrien, sich erbrochen. Meine Frau und ich haben schon uns verabschiedet voneinander. Also ich habe noch nie sowas erlebt in einem Flugzeug. Wir sind so gesprungen. Ich habe gedacht, die Flügel halten das nicht aus. Und dann habe ich gedacht, wo ist der Knopf? Ich will aussteigen. Und dann merkt man, du kannst nicht aussteigen. Du bist drin und es geht weiter. Und vom Gefühl her habe ich gedacht, wir werden umkommen. Kann ich von dieser Situation, die Salomon beschreibt, kann ich etwas lernen davon? Ich habe nicht wirklich die Kontrolle. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Nichts unter der Sonne ist wirklich eine Garantie. Aber er schreibt auch über etwas, ein Konzept, das Leben über der Sonne, oder wie schaut es von einer anderen Perspektive aus? Und das gefällt mir. Prediger 8, er sagt, wer Gott ernst nimmt, dem geht es gut. Interessant. Vielleicht eine neue Sichtweise. Wer Gott ernst nimmt, dem geht es gut. Unser Ziel heute Abend ist nicht irgendwie, oder diese Woche ist nicht irgendwie, eine Religion zu verbreiten oder sonst noch was, sondern nur zu sagen, ich möchte von ganzem Herzen, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du es wissen kannst, du kannst eine persönliche Beziehung mit Gott haben und ihn ernst nehmen. Er liebt dich, er mag dich, er hat dich geschaffen und er hat auch ein Ziel für dein Leben. Getrennt von dieser Tatsache gibt es nicht wirklich Erfüllung. Und das hat Salomo, der weiseste Mensch, er hat das selbst erlebt. Könnte es sein, dass du vorprogrammiert bist durch deine Umgebung und dass du falsche Informationen bekommen hast? Die Steirer Apfel, das brauche ich, gell? Das Auto, wenn ich nur diese Arbeit hätte oder dieses Haus. Und wir werden so vorprogrammiert. In den USA ist es werden Milliarden Dollar verdient durch Werbung, durch Werbungen, wo Leuten immer wieder gesagt, hey, das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du. Eine erfüllte Ehe, finanzielle Stabilität, vertrauenswürdige Beziehungen, es ist keine Garantie dort. Als Jenny und ich geheiratet haben, das war vor 23 Jahren, wir sind sehr unterschiedlich. Und ich weiß nicht, wenn einige von euch verheiratet sind, manchmal denke ich, manche Ehen das läuft super. Wenn du meine Frau und mich fragen würdest, wir müssen immer wieder daran arbeiten und kommunizieren. Und wir sind manchmal so mit einem Seelsorger zusammen und er hilft uns. Und dann, wir arbeiten, wir sind so unterschiedlich. Und manchmal beschreibe ich das, weil ich als Pastor habe ich voreheliche Gespräche mit Jugendlichen und ich kann ihnen alles erzählen, was sie nicht machen sollen, so wie Jenny und ich. Ich kann ihnen von der eigenen Erfahrung, dass sie vorbereitet sind auf eine Ehe, und ich sage ihnen, schaut einander an, wenn du diese junge Dame heiratest, sie ist nicht dein Retter. Schau ihn an, er ist nicht dein Retter. Wenn ihr das glaubt, dann ist es so wie zwei Zecken und kein Hund. Ja? Hörst du es, wie es saugt? Wir saugen Blut voneinander. Aber wenn man sagt, dann sage ich Ihnen, denk an ein Dreieck. Ja, das Leben über der Sonne. Wenn Jenny und ich beide sagen, Gott, nur du gibst Erfüllung. Nur du kannst wirklich diese innere Leere, die da ist, für mich erfüllen. Auf einmal fangen Jenny und ich die Beziehung mit Gott zu pflegen und untereinander geht's dann eigentlich ein bisschen besser. Und wir lernen dann durch verschiedene Lebenssituationen, es ist gut, diese Verbindung mit Gott aufzunehmen, da passiert was. Die andere Möglichkeit ist, du könntest zum Beispiel sagen, nein, ich will mich nicht beschränken auf Gott. Und ich habe so ein Beispiel von einem Trichter. Kannst du dir jetzt einen Trichter vorstellen, so zum Beispiel mit Öl, wo man Öl eingibt oder so? Das ist auf einer Seite ganz breit und hier ist es ganz schmal auf dieser Seite. Okay, stell dir einen Trichter vor. Auf dieser Seite heißt es, oh, ich will leben, so wie Salomo. Ich will leben. Und vielleicht trinke ich ein bisschen Alkohol und dann trinke ich viel Alkohol und dann kann ich nicht mehr aufhören mit Alkohol. Oder ich denke mir, ich suche es mit einer Beziehung oder mit Sex oder Pornografie oder sonst noch und ich mache es mir breit. Gell? Ausschweifungen, Spaß, nur zum Spaß. Und mit der Zeit habe ich es gemerkt, weil ich dann dort sitze als Pastor, 15 Jahre später. Und dort sitzen sie zerbrochen und mit Tränen. Ich will so leben, so breit. Und dann wird das Leben enger und enger und enger. Und es gibt dann Probleme mit Sucht und Depressionen. Und es wird so eng auf dieser Seite. Was ist, wenn wir den Trichter umdrehen und wir sagen, ich möchte Gott ernst nehmen. Ich möchte in erster Linie diese Verbindung mit ihm pflegen. Und meine Erfahrung ist, je mehr du in diese Richtung gehst, das Leben öffnet sich und du spürst Freude und Freiheit und Frieden, wenn du Gott ernst nimmst. Das hat der weiseste Mann, der je gelebt hat, ausprobiert. Und er sagte, es ist wie ein Jagen nach dem Wind. Du solltest Gott ernst nehmen. Dem geht es gut. Es gibt in Matthäus Kapitel 6, also Jesus spricht hier jetzt, er ist auf der Erde. Also Gott in Menschenform, dieser Menschensohn, steht jetzt auf der Erde und hat drei Kapitel lang von Matthäus 5 bis 7 eine Art Bergpredigt, ist das genannt. Und er kommt ans Ende von Kapitel 6 und sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird euch mit allem anderen versorgen, wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Setzt euch zuerst, denkt zuerst an Gott und was er vorhat, warum er dich überhaupt erschaffen hat. Denk ein bisschen drüber nach und sprich mit ihm, warum bin ich hier, um nur eine Grube zu graben, um nur Geld zu verdienen, ein bisschen Urlaub. Warum bin ich überhaupt hier auf der Erde? Meine Frau und ich haben in unserem Ring, Psalm 37, 4, dort steht, suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Wenn wir es so nehmen, ich möchte zuerst meine Beziehung mit Gott pflegen und das Glück dort mit ihm suchen, dann fängt er an, langsam meine Verlangen umzuändern. Und auf einmal werden meine Verlangen seine Verlangen und er wird mir jeden Wunsch erfüllen, weil ich ihn ernst nehme und es geht mir gut. Wenn du das Leben jetzt über der Sonne, also mit Ewigkeitsaugen betrachtest, dann kannst du Dinge in der Welt genießen, ohne dass sie für dich das Ende aller Dinge sind. Okay? Two ticks and no dog, right? Nein, du kannst Gottes Geschenke genießen, aber es ist nicht das Ultimative für dich. Die Frage heute Abend, wonach sehnst du dich eigentlich? Im Endeffekt sehnst du dich nach Gott. Und vielleicht weißt du es noch nicht ganz. Manche von euch, ihr seid so in verschiedenen Phasen, manche von euch heute Abend, das ist ein bisschen neu für euch, über eine persönliche Beziehung mit Gott nachzudenken im Alltag. Für manche von euch habt ihr das schon praktiziert eine Weile und könnt manches hier auch bestätigen. Aber im Endeffekt steht es hier, dass wir eine Sehnsucht haben nach unserem Schöpfer. Was macht also Sinn in dem? Was macht Sinn? Wenn er mich gemacht hat, dann hat er auch einen Plan. Wir lesen hier in Epheser, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Er hat schon im Voraus Dinge für dich und für mich vorbereitet. Eines dieser Dinge, die Gott schon vorbereitet hat, ist, dass wir andere Menschen darauf deuten können, dass er existiert, dass er da ist, dass er uns liebt. Und das bringt Freude im Leben. Meine Mutter war ja eine Weile krank und lebte in Florida und ich in Pennsylvania. Und ein, zwei Mal im Jahr bin ich nach Florida geflogen, um sie zu besuchen. Und eines Morgens bin ich früh zum Flughafen gefahren im Winter und es war ein Schneesturm. Ich habe Langzeit geparkt und dann kam der Bustransfer zum Flughafen. Und ich stand draußen und wartete auf den Bus und es war so Schneeregen. Und ich schaute heraus und ich dachte mir schon, das wird ein interessanter Reisetag heute. Und dann habe ich nur kurz gesagt, okay Gott, ich gehöre dir, es gibt einen Sinn im Leben. Wie du den Tag heute gestalten möchtest, ich gehöre dir. Ich gehe in den Flughafen hinein und sie sagen mir, oh Überraschung, dein Flug ist gecancelt. Aber sie können mit diesem Flieger nach Detroit oder wo immer und dann hier rüber und irgendwann kommen sie in Florida an. Und ich so, auf gut steirisch, passt schon, machen. Und innerhalb von ein paar Stunden sitze ich im Flugzeug neben einer Dame aus Deutschland. Das sieht man ab und zu mal in Amerika. Und sie spricht fließend Deutsch. So haben wir Deutsch gesprochen zusammen. Ja, was machen Sie so? Und ich habe erzählt, ich bin Pastor und wir haben ein bisschen geredet. Und sie hat immer wieder Fragen gestellt und dann habe ich ihr gesagt, das war mein Erlebnis auf der Uni, ich war suchend, ich wollte wissen, Gott, gibt es dich? Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, ich möchte dich erkennen. Und Gott hat stückweise mir die Augen aufgemacht. Dann habe ich angefangen, selber auch in der Bibel zu lesen, im Johannesevangelium, wer ist Jesus überhaupt? Und habe angefangen zu verstehen, okay, Gott liebt mich so sehr, dass er die Lösung wurde. Das gibt es ja in keiner Religion. Er wurde zur Lösung. Er wurde von einer Jungfrau geboren. Gott erscheint in Menschenform auf der Erde, lebt ein vollkommenes Leben, stirbt für mich und ich darf wissen, dass meine Schuld vergeben ist. Und sie schaut mich an und die Tränen fangen an zu kommen und sie sagt, ich habe eine Schwester und sie glaubt genau das Gleiche und sie hat mir auch davon erzählt und sie sagte mir, ich bete für dich. Und ich sitze neben ihr und ich lächle einfach, weil ich denke, oh Gott, du bist ein guter Gott. Du weißt, dass es einen Schneesturm geben kann. Du weißt, dass diese Frau das heute hören sollte. Und mir war dann egal, ob ich ein paar Stunden später in Florida ankomme oder nicht. Das ist egal, das macht ja nichts. Diese Frau hat die Möglichkeit nachzudenken über eine persönliche Beziehung mit Gott. Vorgestern war ich auf der Uni hier, Karl-Franzens-Universität, zu Mittag. Und ich stand draußen und habe mit zwei von unseren Amis geredet ein bisschen. Und ich sah, wie ein junger Student, er kam um die Ecke in unsere Richtung und da war eine weiße Linie auf der Straße und ich stand hier. Und dann habe ich nur kurz gesagt, okay Gott, wenn dieser junge Mann über diese Linie tritt, dann werde ich ihn ansprechen. Und ich schaue ein bisschen und auf einmal tritt er über die Linie. Und dann habe ich gesagt, hey, I love your university, it's beautiful. Und er stoppt und er wollte Englisch reden. So haben wir ein bisschen geredet, er war ganz begeistert und was macht ihr so? Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und wie irgendwo kam es dann, was glaubt ihr eigentlich hier in Österreich? Also es gibt auch die katholische Kirche, es gibt so verschiedene Dinge. Er fühlte sich, als ob das irgendwo nicht so persönlich ist. Er weiß, er ist irgendwo vielleicht katholisch, aber er sagte, ich bin wirklich ein Atheist. Und dann hat er gefragt, wir haben dann erzählt, wie es für mich war. Mein Freund bei mir hat auch erzählt, wie er diese Erfahrung gemacht hat, einen Weg mit Jesus. Und dann fängt dieser junge Mann, er heißt Michael, er hat ein bisschen geschmunzelt und gesagt, ich komme aus Salzburg. Und ich habe einige Freunde in Salzburg getroffen. Sie haben mich eingeladen in einen Bibelkreis. Ein Bibelkreis, ja. Die sagen mir genau das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Atheist bin. Vielleicht glaube ich schon, dass er da ist. Und wir haben dann einfach geschmunzelt und ein bisschen darüber gesprochen. Und ich dachte mir wieder, es ist schön, immer wieder mit anderen zu reden. Und wie schaut es bei euch aus in der Beziehung mit Gott? Und das hilft mir dann, wenn andere Dinge jetzt nicht so gut laufen, zu sagen, das Leben unter der Sonne bietet mir nicht wirklich irgendeine Garantie. Aber wenn ich erkannt habe, dass Gott mich gemacht hat und er möchte so gerne, dass andere Menschen ihn auch erkennen, wie sehr er sie liebt. Und wenn du anfängst, so diese Einstellung zu haben in deinem Alltag, mit den Händen, so, okay Gott, heute ist ein neuer Tag, ich gehöre dir. Wenn mein Haus heute abbrennt, das ist nicht meine Idee von gutem Umgang mit einem Haus, aber das Haus gehört mir nicht, es gehört dir. Mein Auto, es gehört dir. Meine Gesundheit, es gehört dir. Und ich gehe so in den Alltag und irgendwo, für mich ist es so, habe ich mehr Freude dran jetzt in meinem Mittelalter zu sehen, wie Gott kleine Dinge bewirkt, anstatt dass ich jetzt einen super Urlaub habe. Ich mag einen Urlaub, aber es ist wirklich toll zu sehen, wie Gott irgendwie in kleinen Dingen so wirkt. Und wenn du darauf schaust und Gott ernst nimmst, dann geht es dir gut. Es ist wirklich interessant. Ich möchte dir Mut machen, dieses Experiment. Und manche von euch hier machen das schon, gell? Einfach, okay Gott, ich gehöre dir. Und so möchte ich damit heute Abend schließen, diese Frage, die wir uns stellen, wofür leben und wofür sterben und was macht Sinn? Und wenn man logisch denkt, es macht eigentlich Sinn, dass man sagt, ich möchte schauen, warum der Schöpfer, der mich gemacht hat, was er überhaupt vorhat mit mir. Anstatt dass Gott von oben schaut, da sind lauter Köpfe da unten und sie gehen herum und machen ihr Ding. Und einige stoppen und schauen hinauf. Oh, der hat mich gemacht. Warum hat er mich überhaupt gemacht? Und das bringt so viel Sinn im Leben. Wofür leben, wofür sterben? Es ist wunderbar, ein Kind Gottes zu sein und zu wissen, er hat mich gemacht, er hat Pläne für mich, er liebt mich und ich darf diese Beziehung mit ihm haben. Beten wir zusammen. Herr Jesus, wir möchten dir danken heute Abend, dass du uns liebst. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Danke, dass du uns allen einen freien Willen gegeben hast. Wir dürfen frei entscheiden. Ich möchte einfach bitten, dass du uns hilfst, dich ernst zu nehmen. dass du wirklich da bist. Dass wir uns sogar auch sehen können in deinem Auftrag, obwohl wir nicht perfekt sind, manchmal machen wir noch Fehler, aber wir dürfen irgendwie doch in deinem Auftrag da sein und andere Menschen auf dich deuten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Mut machst dazu, dass wir bereit sind, auch dafür zu leben. Weil du Menschen so liebst und möchtest, dass sie dich erkennen. Und Herr, wir bitten auch, wenn es manche gibt heute Abend, die vielleicht noch nicht diese persönliche Beziehung mit dir haben, möchte ich bitten, Herr, dass sie diese Verbindung mit dir aufnehmen. Und heute Abend im Gebet kannst du es sagen, wenn du dir nicht sicher bist, dass dir deine Schuld vergeben ist, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst, wenn du glaubst, wer Jesus ist, dass er für deine Schuld gestorben ist, dann kannst du sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich so liebst. Bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Leben und errette mich. Und in der Schrift steht, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird errettet. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du unsere Gebete hörst. Du verlangst von uns nicht irgendeine Religion oder irgendein perfektes Leben, sondern du verlangst von uns, dass wir dir unser Vertrauen schenken. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dich anrufen dürfen und dass du uns hörst. In Jesu Namen. Amen.